Herzlich willkommen zum Seepferdchen-Podcast, dem Podcast für Reiter, die mehr wollen als nur die Kontrolle. Zuallererst eine riesige Entschuldigung, dass du so lange auf die nächste Folge warten musstest. Aber ich habe meinen Job gewechselt und war die letzten Monate so stark eingebunden, dass für eine neue Folge keine Zeit blieb. Aber ich freue mich, dass du mir heute wieder zuhören magst. Die heutige Folge ist nicht nur für Reiterinnen, die dressurmäßig reiten, sondern für alle, die reiten und Lösungsideen für gängige Probleme suchen. Ich spreche heute über den Werkzeugkasten der Skala der Ausbildung fürs Pferd, der dir ganz sicher beim Reiten helfen wird, und über 6 zusätzliche Checkpunkte während des Reitens, die dir helfen können, eine Lösung zu finden. Fangen wir also an. Vielleicht hast du schon mal von der Skala der Ausbildung gehört. Vielleicht sogar so oft, dass sie sich ein bisschen wie ein alter Bekannter anfühlt. Man weiß, dass sie da ist. Man weiß ungefähr, worum es geht. Und gleichzeitig bleibt sie im Alltag oft erstaunlich abstrakt. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Könntest du die 6 Punkte der Skala der Ausbildung spontan aufzählen, ohne lange nachzudenken? Und 2. Hand aufs Herz gleich hinterher. Hast du das Gefühl, dass du sie wirklich verstanden hast? Also so, dass sie dir im täglichen Training mit deinem Pferd Orientierung gibt? Nicht im Sinne von, ich weiß, wie die einzelnen Punkte der Skala heißen, sondern im Sinne von, ich weiß, was diese Punkte mir gerade sagen wollen und wobei sie mir helfen können. Und könntest du jemandem anderen diese Skala erklären? Am besten noch mit Reitübungen für jeden Ausbildungspunkt? Falls nicht, dann bist du hier genau richtig, denn ich hoffe, dass du das nach dieser Folge kannst. Aber vielleicht gehörst du auch zu jenen, die sagen, die Ausbildungsskala fürs Pferd ist doch nur etwas für Leute, die Dressur reiten. Allerdings könntest du nach dieser Folge überrascht sein, wie sehr sie dir helfen kann, auch wenn du keine Dressur oder andere spezielle Reitweisen verfolgst. Egal zu welcher Fraktion du auch immer gehören magst, ich möchte dich heute gedanklich dazu einladen, die Skala der Ausbildung einmal neu zu betrachten. Nicht als starres System, nicht als Bewertungsskala, sondern eher als eine Art inneren Kompass, an dem du dich orientieren könntest, wenn etwas beim Reiten nicht funktioniert, du eine Idee für den nächsten Entwicklungsschritt benötigst oder wenn du unsicher bist oder du vor irgendeinem anderen reiterlichen Problem stehst. Ich hoffe, dass du am Ende dieser Folge eine Idee davon bekommst, wie dir diese Skala im Alltag richtig gut helfen kann. Kommen wir dazu, was die Skala der Ausbildung aus meiner Sicht ist und was nicht. Die klassische Skala der Ausbildung besteht aus 6 Punkten. Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung, gerade Richtung und Versammlung. Oft wird sie so dargestellt, als wäre sie eine Treppe. Unten fängt man an, oben hört man auf. Und erst wenn man die Stufe 1 abgehakt hat, darf man zur nächsten. Ich persönlich sehe das anders und von den meisten Fachleuten wird die Skala auch anders gelehrt. Allerdings gab es bisher keine Visualisierung der Skala, die ich als, naja, irgendwie passend empfand. Darum habe ich eine eigene Grafik erstellt. Diese findest du auf Instagram und auf diegeheimzutaten.de. Zurück zur Ausbildungsskala. Für mich fühlt sich die Skala weniger wie eine Treppe an und mehr wie ein System aus Zahnrädern oder wie ein Mobile, bei dem sich alles bewegt, sobald man einen Punkt verändert. Oder wie mehrere Bänder, die man zu einem Armband zusammenflechtet. Vielleicht ist es hilfreicher, diese Skala nicht schematisch, sondern systematisch zu betrachten. Das würde bedeuten, die einzelnen Punkte beeinflussen sich gegenseitig, entwickeln sich teilweise parallel und können je nach Pferd, Ausbildungsstand, Tagesform und Situation unterschiedlich stark in den Vordergrund stehen. Unterschiedlich stark im Vordergrund stehen. Und noch etwas, das mir wichtig ist. Diese 6 Punkte gelten nicht nur für das große Ganze, für die gesamte Ausbildung eines Pferdes über Jahre hinweg. Sie gelten genauso gut für jede einzelne Übung, die du reitest. Für jeden Übergang, für jede Volte, für jeden Moment, in dem du mit deinem Pferd eine Übung reitest. Schauen wir uns gleich einmal den ersten Punkt der Ausbildungsskala an. Das wäre der Takt. Die offizielle Definition lautet Takt. Gleichmaß aller Schritte, Tritte und Sprünge. Der Takt ist meinem Empfinden nach allerdings mehr als nur Rhythmus. Wenn wir über Takt sprechen, dann sprechen wir, wie in der Definition, zunächst ganz nüchtern über das Gleichmaß aller Schritte, Tritte und Sprünge. Also über den Rhythmus der Bewegung. Wie beispielsweise beim Schritt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aber Takt ist, zumindest aus meiner Erfahrung, mehr als nur die korrekte Fußfolge im Gleichmaß. Der Takt hat auch etwas mit Geschwindigkeit und Energie zu tun. Und noch genauer mit der passenden Geschwindigkeit und der passenden Energie. Eine dauerhaft zu hohe Geschwindigkeit oder zu niedrige Geschwindigkeit könnte es meinem Pferd erschweren, sein Gleichgewicht zu finden. Und wenn das Gleichgewicht fehlt, geraten oft viele andere Dinge ins Wanken, auch der Takt. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Körper. Wenn du zu schnell gehst, obwohl du eigentlich müde bist, fühlst du dich womöglich innerlich gestresst und körperlich angestrengt. Wenn du zu langsam gehst, obwohl du voller Energie steckst, könntest du körperlich angespannt werden und mental hibbelig. In beiden Fällen leidet dein Rhythmus. Also dein Takt. Übertragen auf unser Pferd könnte man sagen, der Takt ist oft eines der ersten Dinge, die uns zeigt, ob sich unser Pferd gerade im Balance befindet. Körperlich wie mental. Wenn sich der Takt innerhalb einer Übung verändert, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass entweder das Tempo nicht mehr passend ist oder die Energie zu hoch oder zu niedrig oder die Übung zu anstrengend wird, oder die Balance verloren geht, oder innerlich im Pferd Druck entsteht. Man könnte also sagen, dass der Takt vielleicht so etwas ist wie ein Frühwarnsystem. Hast du keinen klaren Takt, ist irgendwo Sand im Getriebe. Mental, emotional und oder physisch, also körperlich. Na, hast du's gehört? Hier ist wieder Map am Werk. Fehlt der Takt, so empfehle ich dir, klappere in Sekundenschnelle kurz innerlich die Map-Bereiche ab, um zu schauen, wo das größte Sandkorn liegen könnte. Im mentalen, emotionalen und oder körperlichen Bereich. Es geht also nicht darum, alle Sandkörner in allen Bereichen zu finden, sondern im ersten Schritt den Bereich zu finden, wo deiner eigenen Meinung nach das größte Sandkorn im Getriebe steckt. Übrigens, mehr zum Thema Map findest du in der Folge 5. Map, der Weg zu mehr Klarheit und eine kostenlose Map Probleme erkennen und lösen Checkliste erhältst du, wenn du dich für den Newsletter auf diegeheimzutaten.de anmeldest. Den Takt, also das Gleichmaß aller Tritte, Schritte und Sprünge, kannst du ganz wunderbar überprüfen, indem du laut mitzählst. Hast du einen gleichmäßigen Rhythmus beim Zählen? Super, dann ist dein Pferd wahrscheinlich im Takt. Und wir können jetzt gedanklich zum nächsten Punkt der Ausbildungsskala übergehen. Die Losgelassenheit. Die FN-Definition lautet, Losgelassenheit ist ein unverkrampftes An- und Entspannen der Muskulatur bei innerer Gelassenheit. Schauen wir uns also die Losgelassenheit kurz an und warum es hier nicht einfach nur um Entspannung geht. Losgelassenheit ist ein Begriff, der häufig verwendet und gleichzeitig sehr unterschiedlich verstanden wird. Oft wird Losgelassenheit mit Entspannung gleichgesetzt. Und manchmal, muss ich gestehen, nutze ich die beiden Begriffe auch etwas ungenau. Und ich glaube, genau hier entsteht viel Verwirrung. Also, eine riesige Entschuldigung meinerseits und ich gelobe Besserung. Was ist denn nun der feine Unterschied zwischen Entspannung und Losgelassenheit? Ich versuche einmal, die verschiedenen Nuancen herauszukitzeln. Ein Pferd kann entspannt wirken, ohne wirklich losgelassen zu sein. Es kann zum Beispiel optisch entspannt wirken, wenn es müde ist. Das wäre körperlich. Oder wenn es innerlich abgeschaltet hat. Das wäre mental. Oder gelernt hat, Dinge einfach über sich ergehen zu lassen, was sich in die emotionale Schublade stecken würde. Oder positiv gedacht, es könnte völlig entspannt sein, auf allen drei MAP-Ebenen und satt gefressen auf der Weide stehen. Losgelassenheit hingegen beschreibt für mich eher eine Art lebendige, aktive Ruhe. Ergibt das einen Sinn? Bei der Losgelassenheit spannt man nur die Muskulatur positiv an, die man für eine gewisse Aktivität benötigt. Losgelassenheit ist für mich also etwas Aktives. So, wie es die FN in ihrer Definition ja auch selbst beschreibt. Die Losgelassenheit ist ein unverkrampftes An- und Entspannen der Muskulatur, also etwas Aktives, bei innerer Gelassenheit. Der letzte Teil, die innere Gelassenheit, dieser Teil sollte eigentlich blinken. Denn viele Reiterinnen und Reiter übersehen bzw. überhören genau das, die innere Gelassenheit ihres Pferdes. Denn nur wenn unser Pferd innerlich gelassen ist, kann es gut lernen und uns zuhören. Ein losgelassenes Pferd wirkt also nicht schlaff, es wirkt durchlässig, beweglich, bereit auf Veränderung zu reagieren, bereit, einen Dialog zu führen. Und hier kommt noch ein Punkt, der mir im Zusammenhang mit der Losgelassenheit persönlich sehr wichtig ist. Das Pferd kann vermutlich nicht losgelassener sein als der Mensch, der es reitet. Wenn ich selbst innerlich unter Spannung stehe, Erwartung habe, etwas erzwingen möchte oder gedanklich schon 5 Schritte weiter bin, dann zeigt sich das fast immer auch im Körper meines Pferdes. Manchmal ganz subtil, manchmal sehr deutlich. Losgelassenheit ist also kein Zustand, den man herstellt. Die Losgelassenheit entsteht eher, wenn Druck nachlässt, wenn Energie frei fließen kann, körperlich wie mental. Vielleicht hilft ein kleines Bild, um den Unterschied zwischen Losgelassenheit und Entspannung noch etwas zu verdeutlichen. Stell dir vor, du sitzt auf deinem sehr bequemen, kuscheligen Sofa und bist völlig zufrieden und entspannt. Du bist entspannt, aber nicht wirklich bereit, dich zu bewegen. Und jetzt stell dir vor, du stehst barfuß im Sand, am Meer, atmest tief durch, kreist deine Schultern und fühlst dich wach, präsent und ruhig. Du fühlst dich innerlich entspannt und bist nicht angespannt, aber bereit. Dieser zweite Zustand kommt dem ein klein wenig näher, was ich unter Losgelassenheit verstehe. Wobei, mir fällt gerade noch ein kleiner Selbsttest ein, den du machen könntest, um vielleicht jetzt, in diesem Moment zu fühlen, was ich mit dem Unterschied zwischen entspannt und losgelassen meine. Der Selbsttest geht im Stehen und im Sitzen. Nehmen wir mal an, du sitzt. Wo auch immer. Mache einen Mini-Bodyscan. Lasse deine Schultern entspannt hängen. Löse deinen Beckenboden. Bewege sanft deinen Kopf hin und her und zentriere ihn. Nun atme 2-mal tief und bewusst ein und ganz langsam aus. Fühle in deinen Körper hinein. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt ein itzi-bitzi kleines bisschen entspannter. So, nun möchte ich, dass du dich aufrecht hinsetzt. Lehne dich mit dem Rücken nicht an. Ziehe einmal kurz deine Schultern Richtung Ohrläppchen, halte sie dort für 3 kurze Sekunden und lasse sie fallen. 3, 2, 1. Nun möchte ich, dass du deinen Brustkorb, so als hättest du eine Goldmedaille umhängen, Richtung Himmel, also beziehungsweise Decke anhebst. Zeig allen deine tolle Goldmedaille. Achte darauf, dass du wirklich nur deinen Brustkorb mit der Medaille nach oben richtest. Du richtest deinen Oberkörper so weit auf, dass du nicht ins Hohlkreuz fällst. Lass also deinen Rücken und deine Schultern komplett entspannt. Vielleicht hilft es dir, deinen Bauch ganz leicht anzuspannen und deine Beckenposition etwas zu verändern, damit du nicht ins Hohlkreuz kippst. Denke wieder an deinen Brustkorb und die schöne glänzende Medaille, die du stolz vor dir herträgst. Atme einmal bewusst tief ein und aus. Spüre, wie dein Oberkörper ganz wunderbar im Balance ist. Du fühlst dich leicht und frei, aufgerichtet. So als würde aus deiner Wirbelsäule hinten heraus, aus dem Nacken, eine Perlenkette Richtung Decke gehen. Der Brustkorb mit der glänzenden Goldmedaille noch immer präsentierend. Das ist für mich Losgelassenheit. Du nutzt die Muskulatur, die du für diese Haltung brauchst, in positiver Anspannung. Du fühlst eine innere Entspannung, aber bist gleichzeitig auch bereit, Dinge an deinem Körper zu verändern und dich zu bewegen. Dieses Medaillenbild kann ich dir beim Reiten sehr ans Herz legen, denn Schultern zurück führt häufig zu einer Verspannung, weil man mit Muskelkraft versucht, etwas zu erzeugen, was körperlich noch nicht so gut funktioniert. Wenn man aber seinen Brustkorb mit der Goldmedaille stolz vor sich herträgt und darauf achtet, dabei nicht ins Hohlkreuz zu fallen, fallen die Schultern wie von Zauberhand zurück. Kommen wir zum dritten Punkt der Ausbildungsskala der Anlehnung. Wenn wir über Anlehnung sprechen, dann bewegen wir uns an einer Stelle der Skala, an der sehr viele Missverständnisse entstehen. Vielleicht sogar mehr als bei jedem anderen Punkt. Anlehnung wird häufig sehr technisch betrachtet. Zügelkontakt, Handposition, Kopf-Hals-Haltung des Pferdes. Und ich könnte mir vorstellen, dass genau das dazu beiträgt, dass sich Anlehnung für viele Reiterinnen und Reiter etwas fragil, schwer oder instabil anfühlt. Aus meiner Sicht beschreibt Anlehnung in erster Linie einen Kontakt, quasi eine Beziehung. Eine Beziehung zwischen Pferdemaul und Reiterhand. Und damit auch eine Beziehung zwischen meinem Pferd und mir. Klassisch, also laut Definition, ist Anlehnung eine stete, weichfedernde Verbindung zwischen Reiterhand und Pferdemaul. Und dieser Zusatz, weichfedernd, finde ich, ist ganz entscheidend, denn er impliziert bereits Bewegung, Anpassungsfähigkeit, Nachgeben, Zuhören. Vielleicht könnte man auch hier sagen, Anlehnung ist nichts, was man herstellt. Sie entsteht eher als Ergebnis von Losgelassenheit, Takt, Vertrauen und klarer Kommunikation. Und ein Gedanke, der mir persönlich sehr wichtig ist. Anlehnung wird vom Pferd gesucht und vom Menschen empfangen. Das bedeutet möglicherweise auch, dass wir als Menschen die größere Verantwortung tragen. Nicht indem wir etwas machen, sondern indem wir etwas nicht verhindern. Wenn ein Pferd sich losgelassen bewegt, wenn es innerlich ruhig ist und wenn es sich sicher fühlt, dann könnte es anfangen, sich an etwas anzulehnen. Auch wenn dieses Wort Anlehnen total unglücklich gewählt ist, aber versucht das Anlehnen eher auf einer mentalen Ebene zu sehen, wie ein feiner, zarter Kontakt zwischen deinem Pferd und dir, so wie wir Menschen uns gedanklich anlehnen, wenn wir Vertrauen haben. Nicht um uns festzuhalten, sondern um uns zu orientieren. Und vielleicht kennst du das auch aus anderen Bereichen deines Lebens. Je mehr Druck von außen kommt, desto weniger entsteht echte Verbindung. Je mehr Raum und Klarheit da sind, desto eher kann Nähe entstehen. Übertragen auf das Reiten könnte das bedeuten, wenn die Anlehnung sich schwierig oder nicht schön anfühlt, so lohnt es sich vielleicht, weniger mit der Hand zu arbeiten, sondern mehr an Takt, Balance, Vertrauen, Losgelassenheit und Klarheit. Arbeite vornehmlich mit dem Körper deines Pferdes und nur marginal physisch mit seinem Kopf. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass dein Pferd hinter dem Zügel läuft oder sich auf deine Hand stützt oder am Zügel zieht. Du könntest nun versuchen, das direkt mit der Hand zu korrigieren. Mehr Kontrolle, mehr Einwirkung. Du könntest aber auch, also zusätzlich, einen Schritt gedanklich zurücktreten und dich selbst fragen. Ist mein Pferd gerade wirklich losgelassen? Was bräuchte mein Pferd, um etwas losgelassener zu sein? Ist die Geschwindigkeit passend? Ist genug Balance da, damit es sich selbst tragen kann? Das eine oder andere Mal verändert sich die Anlehnung ganz von allein, wenn man an einem ganz anderen Punkt der Ausbildungsskala ansetzt als bei der Anlehnung. Hör dir ansonsten die Podcast-Folgen 22 und 32 an, wenn du beim Thema Anlehnung nicht mehr kämpfen möchtest, sondern verstehen. Wenn du nicht mehr festhalten möchtest, sondern eine positive Verbindung suchst. Und wenn du bereit bist, Anlehnung nicht nur zu reiten, sondern auch zu fühlen. In Folge 22 erhältst du auch 5 praktische Übungen, die dir dabei helfen können, die ideale Zügelverbindung zwischen dir und deinem Pferd zu finden. So, kommen wir nun zum 4. Punkt der Ausbildungsskala, dem Schwung. Hier lautet die offizielle Definition: Schwung ist die Übertragung des energischen Impulses aus der Hinterhand über den schwingenden Rücken auf die Gesamtvorwärtsbewegung des Pferdes. Schwung ist ein weiterer Punkt, der häufig nicht so wirklich verstanden wird. Oft wird Schwung mit Tempo, also Geschwindigkeit, gleichgesetzt. Und das ist nicht komplett falsch, denn bei einem schwungvollen Trab kann man mehr Strecke zurücklegen als bei einem flachen Trab, da die Schwebephase deutlich kraftvoller und länger ist. Aber der Schwung wird häufiger auch mit einfach nur schneller, mehr vorwärts gleichgesetzt. Vielleicht auch so manches Mal mit mehr Druck. Und ganz häufig wird dieser Punkt auch einfach übersehen oder übergangen. Dabei wird Schwung ja aber klassisch als die Übertragung des Impulses aus der Hinterhand über den schwingenden Rücken nach vorne beschrieben. In der Definition wird bewusst nicht auf ein erhöhtes Tempo hingewiesen oder eine zurückgelegte Streckenlänge. Und allein dieser Satz, dass Schwung die Übertragung des Impulses aus der Hinterhand über den schwingenden Rücken nach vorne ist, enthält schon sehr viele Hinweise. Wie beispielsweise: Schwung entsteht nie vorne. Er entsteht immer hinten. Schwung braucht einen schwingenden, also losgelassenen Rücken sowie Balance und Takt. Und Schwung bedarf einer schwunghaften Gangart wie Trab oder Galopp. Das könnte also bedeuten: ohne Balance bzw. Takt kein Schwung, ohne Losgelassenheit kein tragfähiger Schwung. Und vielleicht gilt auch hier wieder, dass Schwung weniger etwas ist, das man reitet, sondern etwas, das sich zeigt, wenn die Voraussetzungen stimmen. Ich stelle mir Schwung gerne wie einen Energiefluss vor. Energie, die nicht verpufft. Energie, die nicht blockiert wird. Energie, die durch den Körper des Pferdes hindurchfließen kann, von hinten nach vorne. Und hier könnte es hilfreich sein, sich noch einmal bewusst zu machen: der Schritt ist keine wirklich schwunghafte Gangart. Trab und Galopp sind es. Das heißt nicht, dass der Schritt weniger wert wäre. Im Gegenteil, gerade im Schritt zeigen sich häufig sehr ehrlich Balance, Losgelassenheit und innere Ruhe. Der Schritt ist für viele Pferd-Reiterpaare die schwierigste Gangart, welcher jedoch üblicherweise die wenigste Aufmerksamkeit geschenkt wird. Er ist die Gangart mit dem geringsten Anteil an natürlichem Schwung, weshalb der Schritt mit lebhafter Hinterhand geritten werden sollte. Kommen wir aber zurück zum Schwung. Vielleicht kennst du Situationen, in denen dein Pferd zwar schneller wird, sich aber trotzdem irgendwie schwer oder plump anfühlt oder eilig oder flach. Man könnte das als fehlenden Schwung interpretieren und dann versuchen, noch mehr Energie hineinzubringen. Man könnte aber auch innehalten und sich fragen, kann der Rücken meines Pferdes gerade wirklich schwingen? Oder ist mein Pferd innerlich unter Spannung und ihm fehlt Losgelassenheit? Oder ist mein Pferd aus der Balance, also aus dem Takt? Oder ist der Kontakt, also die Anlehnung, zu unflexibel, sodass mein Pferd den Schwung gar nicht nach vorn herauslassen kann? Manchmal entsteht mehr Schwung, wenn wir weniger wollen. Auch beim Thema Schwung könntest du einen Selbstversuch starten. Diesen Selbstversuch kannst du womöglich nicht jetzt gerade testen, aber teste ihn das nächste Mal, sobald es passt. Gehe dazu ganz normal geradeaus. So wie immer. Einfach so locker geradeaus gehen. Nun möchte ich, dass du beim Gehen aktiv mit deiner Ferse aufkommst und über den gesamten Fuß bewusst abrollst und dich mit deinem Fußballen bzw. deinen Zehen abstößt. Vergiss dabei nicht, deinen Po anzuspannen und dein Becken ein wenig abzusenken, was wahrscheinlich automatisch passieren wird, wenn du deinen Po anspannst. Gehe so ein paar Schritte und spüre den größeren Schwung, den deine Schritte bekommen. Noch besser funktioniert dieser Selbstversuch allerdings beim Joggen, denn hier kannst du dann spüren, wie sich die Flugphase, beim Pferd nennt man das Schwebephase, verlängert, wenn du während des Joggens aktiv deinen Po und Bauch anspannst und dich mit dem Fußballen bzw. deinen Zehen bewusst abstößt. So ungefähr, stelle ich mir vor, fühlt sich das auch für mein Pferd an, wenn es mehr Schwung aufnimmt. Kommen wir zum fünften Schritt der Ausbildungsskala, dem Geraderichten. Kleiner Spoiler vorweg, die Geraderichtung ist ein lebenslanger Prozess. Naja, wie eigentlich alle Stufen der Ausbildungsskala, aber bei der Geraderichtung fühlt sich das für mich wie der intensivste dauerhafte Prozess an. Wahrscheinlich, weil meine eigene Geraderichtung auch eine Dauerbaustelle und tagesabhängig ist. Die Definition der Geraderichtung lautet: gleichmäßiges Gymnastizieren beider Körperhälften zum Ausgleich der natürlichen Schiefe des Pferdes. Das heißt aber auch, die Geraderichtung hat also nichts mit nur geradeaus reiten zu tun. Aber das wusstest du sicherlich schon. Geraderichtung ist für mich einer der am meisten unterschätzten Punkte der Skala. Vielleicht, weil sie so unspektakulär wirkt. Vielleicht auch für mich persönlich, weil sie bei mir nie wirklich ans Ideal stößt. Weil ich als Freizeitreiterin mit einer Anfahrt von 50 Kilometer zu meinem Pferd und als Vollzeitbeschäftigte nicht häufig genug bei meinem Pferd bin und an der Geraderichtung intensiv und ausgiebig arbeiten kann. Jedes Pferd bringt eine natürliche Schiefe mit. So wie wir Menschen auch. Geraderichtung bedeutet nicht, dass ein Pferd irgendwann perfekt gerade ist, sondern vielleicht eher, dass wir immer wieder versuchen, beide Körperhälften gleichmäßig anzusprechen. Und dass wir immer besser darin werden, unserem Pferd dabei zu helfen, seine Muskulatur gleichermaßen auf beiden Seiten zu nutzen und zu dehnen. Die Geraderichtung dient demnach nicht nur der Rittigkeit, sondern vor allem der physischen Gesunderhaltung. Ein Pferd, das dauerhaft einseitig belastet wird, könnte langfristig Verschleiß entwickeln. Geraderichtung könnte also als eine Form von Fürsorge verstanden werden. Und auch hier gilt, Geraderichtung passiert nicht erst am Ende der Ausbildung. Sie begleitet uns von Anfang an. Schon das korrekte Reiten auf der rechten und linken Hand auf dem Zirkel dient der Geraderichtung. Denn erinnere dich noch einmal an die Definition von Geraderichtung. Gleichmäßiges Gymnastizieren beider Körperhälften zum Ausgleich der natürlichen Schiefe des Pferdes. Also, zum Beispiel auch das korrekte Reiten eines Zirkels erst auf der rechten und dann auf der linken Hand. Je weiter wir unser Pferd ausgebildet haben, also je besser unsere gemeinsame Kommunikation ist, desto gezielter und effizienter kann ich gemeinsam mit meinem Pferd an seiner Geraderichtung arbeiten und auch schwierigere Übungen wie Schulter hereinreiten, um meinem Pferd dabei zu helfen, sich gerade zu richten. Vielleicht hast du ein Pferd, das sich auf einer Hand viel leichter anfühlt als auf der anderen oder das in einer Richtung gerne über die Schulter ausweicht. Und vielleicht könntest du versuchen, das über die Schulter ausweichen zu verhindern, indem du dein Pferd quasi festhältst zwischen deinen Hilfen, indem du mit den Zügeln und Schenkeln stärker einwirkst, um es in der Spur zu halten. Oder aber du könntest das über die Schulter ausweichen zuallererst als Information nutzen. Vielleicht zeigt dir dein Pferd gerade sehr ehrlich, wo es Unterstützung braucht, welche seiner Körperhälften etwas mehr Dehnung braucht und welche Körperhälfte mehr Kontraktion, also mehr aktive Muskelarbeit braucht. Und dann überlegst du, welche Übungen oder visuellen Hilfsmittel euch dabei unterstützen können. Wenn dein Pferd im Galopp beispielsweise auf einer Hand immer falsch anspringt, dann kann das womöglich an seiner natürlichen Schiefe liegen und sei ihm dadurch, wie soll ich es mal unfachmännisch und sehr unvollständig beschreiben, also das falsche Anspringen könnte an seinem falsch eingestellten Becken liegen. Und auf lange Sicht gesehen benötigst du die Möglichkeit, dass dein Pferd körperlich in der Lage ist, sein Becken von alleine oder auf leichte Anfrage von dir hin freiwillig, also frei und willig, in die ideale Position für den richtigen Galopp zu bringen. Ein heißer Tipp: Das richtige Angaloppieren übt man anfangs nicht, indem man immer wieder angaloppiert, sondern, wie sollte es auch anders sein, durch Übungen zur gerade Richtung. Erst im Schritt, später im Trab. Und dann funktioniert das mit dem korrekten Anspringen immer. In jeder Lebenslage. Kommen wir nun zum letzten Punkt der Ausbildungsskala, der Versammlung. Schauen wir uns zuerst wieder die Definition der Versammlung an, die da wäre: leichtfüßiges Ausbalancieren auf kleinerer Grundfläche mit energisch herangeschlossenen Hinterbeinen in selbstgetragener Haltung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich über Versammlung nachdenke, dann kommen bei mir sehr schnell Bilder in den Kopf von aufgerichteten Pferden in elegantem Galopp oder im aufgerichteten, tragenden, stolz wirkenden Schritt. Oder ich denke an spektakuläre Lektionen wie Piaff oder Passage oder Galopp-Pirouetten. Ich lande gedanklich also bei dem, was man sehen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass genau das dazu geführt hat, dass ich Versammlung oft als etwas verstanden hatte, das man optisch erreichen muss. Als Ziel, als Endpunkt. Und am besten die ganze Reiteinheit lang. Aus meiner heutigen Sicht fühlt sich das aber nicht mehr so wirklich stimmig an. Versammlung wird ja klassisch beschrieben als ein leichtfüßiges Ausbalancieren auf kleinerer Grundfläche mit vermehrter Lastenaufnahme der Hinterhand. Versammlung hat viele Intensitätsstufen, von leicht versammelt bis stark. In der Definition wird auch nicht gesagt, wie klein die Grundfläche zu sein hat oder wie stark die vermehrte Lastenaufnahme der Hinterhand ist. Versammlung hat viele Intensitätsstufen. Von leicht versammelt bis stark. In der Definition wird auch nicht gesagt, wie klein die Grundfläche zu sein hat oder wie stark die vermehrte Lastenaufnahme der Hinterhand ist. Während ein langsam gerittener Übergang von Galopp zu Schritt oder eine korrekt gerittene 6-Meter-Volte jeweils eine Versammlung darstellen, so tut das eine Levade auch. Aber das sind jeweils total unterschiedliche Intensitäten von Versammlung. Und wenn du noch einmal an die Definition der Versammlung denkst: ein leichtfüßiges Ausbalancieren auf kleinerer Grundfläche mit energisch herangeschlossenen Hinterbeinen in selbstgetragener Haltung. So enthält allein diese Beschreibung auch schon wieder etwas sehr Wichtiges. Versammlung ist anstrengend. Vielleicht hilft hier das Bild der Kniebeuge beim Menschen. Eine einzelne Kniebeuge, vielleicht auch 2 oder 3, sind machbar. Vor allem, wenn man sie nicht sehr tief und nicht gymnastisch korrekt ausführt. Mehrere tiefe, korrekte Kniebeugen hintereinander sind hingegen Training. Und dauerhafte Kniebeugen wären schlicht nicht gesund. Übertragen auf das Pferd könnte das bedeuten: Versammlung sollte dosiert sein, eingebettet und immer wieder aufgelöst, So wie es auch Egon von Neindorf und Walter Zettel, das sind zwei Koryphäen der klassischen Reitlehre, es predigen. Walter Zettel schreibt, dass man es vermeiden sollte, mehr als zwei lange Seiten im Seitengang zu reiten. Soll heißen, man reitet beispielsweise zwei lange Seiten hintereinander, ein gymnastisch korrektes und wirksames Schulter herein und danach eine lösende Übung oder eine kurze Pause. Und danach kann man dann wieder eine versammelnde Übung reiten. Interessant finde ich es, sich einmal vor Augen zu halten, dass eine olympische Dressurprüfung zwischen 6 bis 8 Minuten dauert. Und innerhalb einiger dieser Prüfungen gibt es einmal eine kurze Phase am langen Zügel im Schritt. Das bedeutet, dass selbst hochtrainierte Leistungssportpferde keine längeren Dauerversammlungsübungen in hoher Intensität reiten als 4 Minuten am Stück. Und nun denke einmal genau an dein Training mit deinem Pferd und deine Anforderungen an dein Pferd. Versteh mich bitte nicht falsch. Mir ist es enorm wichtig, mein Pferd und mich körperlich wie auch mental zu fordern und auch regelmäßig unsere Komfortzone zu verlassen. Aber es ist mir ebenso wichtig, mir bewusst zu machen, dass ich die Trainingseinheiten sehr abwechslungsreich gestalten sollte. Aufwärmen, lösende Übungen, schließende, also versammelnde Übungen, lösende Übungen, versammelnde Übungen, lösende Übungen, gespickt mit vielen kleinen Minipausen. Positive Versammlung hat eine Möglichkeit zu entstehen, wenn Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung und gerade Richtung so weit entwickelt sind, dass mein Pferd sich selbst besser tragen kann. Die Versammlung ist dann eher ein Resultat als ein Ziel. Ein Moment, kein Dauerzustand. Und hier noch einmal der gedankliche Hinweis darauf, dass Versammlung unterschiedliche Intensitäten haben kann. Die einzelnen Phasen der Ausbildungsskala sind so unglaublich logisch und klug aufgebaut. Denn ohne Takt und Losgelassenheit erhalte ich keinen Maßstab für Balance. Und ohne Anlehnung, also die positive Verbindung meiner Hand zum Kopf meines Pferdes, fehlt mir und meinem Pferd ein wichtiger, verfeinerter Kommunikationspunkt, um uns gemeinsam über die gerade Richtung zu unterhalten. Und nur wenn ich mich mit meinem Pferd darüber unterhalten kann, dass es seine natürliche Schiefe auf Anfrage etwas korrigiert, kann es korrekt und gleichmäßig unter seinen eigenen Schwerpunkt treten, was es für die Versammlung benötigt. Und womöglich ist es gar nicht entscheidend, wie viel Versammlung ein Pferd zeigt, sondern wie es sich dabei anfühlt. Vielleicht kennst du die Situation, in denen dein Pferd sich für ein paar Tritte unglaublich leicht, aufgerichtet und präsent anfühlt. Und dann ist dieser Moment wieder vorbei. Man könnte versuchen, diesen Moment festzuhalten. Ein, wie ich finde, nachvollziehbarer Gedanke. Oder man könnte diesen Moment als Einladung verstehen. Ah, so fühlt es sich an, wenn alles für einen kurzen Moment wirklich zusammenpasst. Mal sehen, wie gut wir daran werden, diesen Moment wieder zu erzeugen. Es geht meinem Empfinden nach bei der Versammlung weniger darum, sie zu halten oder gar festzuhalten, sondern mehr darum, die Voraussetzungen für die Versammlung immer wieder herzustellen. Nun, bis hierher haben wir uns mit der klassischen Skala der Ausbildung beschäftigt. Und vielleicht hast du beim Zuhören schon gemerkt, dass sich viele Punkte immer wieder berühren, überlappen und gegenseitig beeinflussen. Ich möchte dir daher meine erweiterte Skala der Ausbildung vorstellen. Eine Skala, die sich aus meiner Erfahrung heraus entwickelt hat und die mir hilft, jede einzelne Übung klarer, feiner und pferdegerechter zu gestalten. Lass uns also gedanklich einen Schritt zur Seite machen. Nicht weg von der klassischen Skala der Ausbildung, sondern eher einen Schritt tiefer. Denn obwohl ich die Skala der Ausbildung als extrem wertvoll empfinde, hatte ich irgendwann das Gefühl, dass sie mir im konkreten Arbeiten an einzelnen Übungen nicht immer genug Orientierung gegeben hat. Nicht, weil sie falsch wäre, sondern vielleicht, weil sie sehr groß gedacht ist und eben nicht von 1 bis 6 aufeinander aufgebaut ist wie eine Art Leitfaden. Und vielleicht kennst du das auch. Man weiß theoretisch, was wichtig ist, aber im Moment der Übung fehlt manchmal ein klarer innerer Leitfaden. Aus diesem Bedürfnis heraus ist meine erweiterte Orientierungsskala der Ausbildung entstanden. Nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung. Ich erzähle dir nun von 6 vertiefenden Schritten, die quasi Orientierungspunkte sind, die du bei jeder Übung nacheinander nutzen und anwenden kannst. Quasi Checkpunkte. Diese 6 Orientierungspunkte verstehe ich, wie schon erwähnt, als Leitlinie, also etwas, woran man sich entlanghangeln könnte. Nicht als starres System, aber wenn man merkt, dass etwas nicht so läuft, wie man sich das wünscht, kann man diese Orientierungspunkte, diese aufeinander aufbauenden Schritte in dieser Reihenfolge abklappern bzw. an ihnen arbeiten. Und ganz wichtig, diese 6 Orientierungspunkte gelten aus meiner Sicht für jede Übung, egal wie einfach oder komplex sie ist. Der erste Orientierungspunkt, den ich immer als allererstes überprüfe, ist die Antwortbereitschaft. Sie ist die Grundlage für alles. Dazu gab es ja auch schon eine eigene Podcast-Folge. Das war Nummer 31. So erkennst du, ob dein Pferd dir wirklich zuhört. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, wäre das jetzt der Zeitpunkt, es zu tun, denn das Wissen aus jener setze ich hier voraus. Antwortbereitschaft bedeutet für mich, dass mein Pferd prompt und freiwillig auf meine kleinen, leisen Signale reagiert. Nicht aus verstärktem Druck, nicht aus Angst, sondern aus Verständnis im Sinne von Verstehen. Wenn diese Antwortbereitschaft gegeben ist, kann mein eigener Körper eher losgelassen bleiben. Ich muss weniger kompensieren, weniger halten, weniger drücken, schlichtweg weniger machen. Ich würde ganz kühn behaupten, dass die Antwortbereitschaft die Grundlage für feines Reiten ist. Und vielleicht kennst du es auch aus Situationen, in denen genau hier etwas kippt. Du gibst eine Hilfe und dein Pferd reagiert verzögert oder gar nicht. Und plötzlich wird alles größer, lauter, anstrengender, quetschiger. Ich achte also immer auf eine gute Antwortbereitschaft meines Pferdes, damit ich mich überhaupt mit ihm über Takt, Losgelassenheit oder was auch immer unterhalten kann. Ich prüfe aber auch meine Antwortbereitschaft. Wie klar und schnell antworte ich auf das, was mein Pferd mir sagt? Hier mal wieder der Hinweis. Pferde haben nur ihren Körper, um mit uns zu sprechen. Den zweiten Orientierungspunkt, den ich innerlich bei einer Übung abklappere, wenn es mal nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, ist die MAP-Losgelassenheit, also die mentale, emotionale und physische Losgelassenheit. Wie gesagt, in Folge 5, MAP, der Weg zu mehr Klarheit, tauche ich tief in die Thematik ein. Aber kurz und etwas unpräzise formuliert, beschreibt die MAP-Losgelassenheit für mich einen Zustand, in dem sich mein Pferd mit innerer Ruhe und lockerer Muskulatur bewegt. Nicht spannungslos, sondern in positiver Anspannung. Denn wie ich anfangs schon erwähnte, kann ein Pferd körperlich locker wirken, aber innerlich angespannt sein oder umgekehrt. MAP-Losgelassenheit versucht all diese Ebenen mitzudenken. Und es lohnt sich durchaus, sich immer wieder zu fragen. Ist mein Pferd gerade mental dabei? Hat es mich verstanden, was ich von ihm wollte? Ist es emotional ruhig und bei mir? Ist es physisch, also körperlich beweglich, oder fühle ich irgendwo negative Anspannung? Denn nur bei MAP-Losgelassenheit kann Training wirklich wirken. Ich achte hier allerdings auch auf meine MAP-Losgelassenheit. Habe ich wirklich verstanden, was ich gerade von meinem Pferd möchte? Habe ich überhaupt eine klare Vorstellung davon, was ich in diesem Moment erreichen möchte und wie mein Pferd erfolgreich sein kann? Was machen meine Emotionen wie Zweifel, Frustration, Angst, Sorgen oder ähnliches? Und wo kann ich meinen Körper noch etwas mehr loslassen und positiv anspannen, um klar zu sein, um meinem Pferd zu helfen? Der dritte Orientierungspunkt ist die Balance. Balance ist für mich einer der zentralsten Punkte überhaupt, denn alles, was in Balance ist, braucht weniger Kraft. Ein Pferd in Balance kann sich selbst tragen. Es muss weniger kompensieren. und auch der Mensch im Sattel kommt leichter mit. Balance ist nichts Statisches. Sie verändert sich ständig, mit jeder Bewegung, mit jedem Übergang, ob man das nun möchte oder nicht. Wenn ich so drüber nachdenke, ist Balance vielleicht deshalb eher ein Prozess als ein Zustand. Wichtig ist bei diesem Orientierungspunkt, nicht nur an die Balance des eigenen Pferdes zu denken, sondern auch an die eigene. Was sollte ich tun, damit ich in Balance bin und mein Pferd nicht zu sehr störe? Und wann bin ich aus der Balance und deshalb versteht mein Pferd mich nicht oder aber es versteht mich falsch? Dein Pferd kann dich auf seinem Rücken nicht sehen, nur spüren. Du wiederum schaust direkt auf dein Pferd und das kann dann durchaus dazu führen, dass man ein wenig vergisst, wirklich mit dem eigenen Körper zu fühlen. Also, sei mutig, sei bereit, Fehler in die richtige Richtung zu machen und spiele mit deiner Balance sowie mit der Balance deines Pferdes, um eine gemeinsame Balance zu finden. Für jede Übung, bei jedem Schritt. Kommen wir zum nächsten Orientierungspunkt, der Energie, beziehungsweise auch der Geschwindigkeit. Es ist nicht immer leicht, diese beiden Begrifflichkeiten klar zu trennen. Vor allem, weil viele Menschen ein unterschiedliches Verständnis zum Begriff der Energie haben. Für mich stellt dieser Orientierungspunkt tatsächlich eine nächste Stufe dar. Denn erst wenn die Basis stimmt, also die Antwortbereitschaft, Maplosgelassenheit und Balance, sie also gegeben sind, würde ich beginnen, eine Übung mit mehr Energie oder einer höheren Geschwindigkeit zu reiten bzw. an ihr zu arbeiten. Und Energie bedeutet hier nicht zwangsläufig schneller, sondern vielleicht mehr Schwung, mehr Kadenz, mehr Hankenbeugung. Manchmal ist eine geringere Geschwindigkeit, aber mehr Energie der Schlüssel. Ich erarbeite die meisten Übungen erst im Stand, dann im Schritt und danach erst im Trab und gegebenenfalls später im Galopp. Denn wir Menschen sind nicht immer die Schnellsten, was unsere Reaktionsfähigkeit und somit unser Timing dem Pferd gegenüber angeht und auch unsere eigene körperliche Koordination ist nicht gerade ideal. Und so ist es ratsam, Übungen erst später mit höherer Geschwindigkeit oder mit höherer Energie zu reiten. Kommen wir zum nächsten Orientierungspunkt, dem fünften, der Haltung bzw. der Selbsthaltung. Eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Die Funktion kommt immer vor der Form. Immer. Achte bei der Haltung optisch nicht auf die korrekte Form, beziehungsweise versuch die optisch korrekte Haltung nicht mit der Hand oder den Hilfen zu erzwingen. Reelle Haltung entsteht nicht über die Hand, sie entsteht über den Körper. Dem Körper deines Pferdes und deinem Körper. Wenn eine Übung biomechanisch sinnvoll, losgelassen und freiwillig ausgeführt wird, findet das Pferd im Normalfall ganz von selbst in eine funktionale, optisch korrekte Haltung, die dann, oh welch Wunder, genau der optischen Haltung entspricht, die gefragt ist. Und wenn du etwas an der Haltung, der Selbsthaltung deines Pferdes verändern möchtest, könnte es hilfreicher sein, an Balance, Energie oder Entspannung zu justieren, statt am Kopf zu korrigieren. Denke beim Reiten an die Biene. Genauer gesagt an das englische Wort für Biene, Bee, also B-E-E, für Balance, Energie und Entspannung. Die Biene steht für die drei Schlüsselfaktoren, die in jeder harmonischen Bewegung deines Pferdes zusammenspielen. Balance, Energie und Entspannung. Wenn du diese drei Elemente im Gleichgewicht hältst, kann echte Leichtigkeit und Harmonie in der Bewegung entstehen. Dein Pferd bewegt sich im Einklang, trägt sich selbst und kann dadurch die gesunde Versammlung finden. Schau dir auf Instagram nochmal den Post an mit den Tipps und wie man die Biene einsetzen kann. Der Post war im Oktober 2025 und zeigt eine Biene und ein Pferd. Kommen wir zum letzten Schritt, dem letzten Orientierungspunkt, der Präzision. Erst wenn alle fünf vorherigen Punkte zusammenkommen, also Antwortbereitschaft, Map-Losgelassenheit, Balance, Energie und Selbsthaltung, beginnt für mich der Bereich der Präzision. Erst dann fange ich an, bei Übung sehr präzise zu werden. Ich fange an, genauer hinzuschauen, beziehungsweise genauer hinzufühlen. Mit der Lupe. Nicht um zu kontrollieren, sondern um zu verfeinern. Ich würde sagen, das ist der Moment, wo Reiten zur Reitkunst wird. Ein Spiel mit Nuancen. Ein Dialog zweier Körper im Einklang. Gehen wir nun Richtung Ende der Folge noch einmal von einem idealen Verlauf der Ausbildungsskala aus, um uns die einzelnen Punkte noch einmal zu verdeutlichen. Im Anschluss daran kommt dann noch ein realistischerer Verlauf der Ausbildungsskala. Okay, fangen wir mit dem idealen Verlauf an. Du reitest mit deinem Pferd im Trab auf einem Zirkel. Überprüfe, wie steht es um seinen Takt, also das Gleichmaß seiner Tritte. Okay, fühlt sich gut an. Super. Dein Pferd ist in einem gleichmäßigen Rhythmus, den du zur Überprüfung laut mitsprechen kannst. Wie steht es um die Losgelassenheit? Hast du das Gefühl, dass dein Pferd nur die Muskeln anspannt, die es braucht, um mit dir auf dem Zirkel zu traben? Das könntest du überprüfen, indem du selbst in aktiv neutral gehst und schaust, ob sich etwas an eurer Zirkelform ändert. Du weißt nicht, was ich mit aktiv neutral meine? Dann höre dir die Podcast-Folge 30 an, reitest du noch oder störst du schon? Das Geheimnis des aktiv neutral. Du hast also festgestellt, dass dein Pferd sich losgelassen anfühlt. Prima. Fühle nun, wie es um eure Anlehnung steht. Wie steht es um den Kontakt deiner Hände mit dem Maul deines Pferdes? Gib dafür für einige Sekunden deine Anlehnung einseitig ein klein wenig auf, indem du etwas nachgibst. Es verändert sich nichts an der Zirkelform, Geschwindigkeit oder sonst irgendwas? Super! Eure Anlehnung ist top! Kommen wir zum Schwung. Fühlst du die Schwebephase? Auch die fühlt sich super an. Bravo! Auf zur Geraderichtung. Dein Pferd fühlt sich an, als würde es wie auf Schienen der Zirkellinie folgen, nichts fällt aus oder driftet. Und das auf der rechten wie auch auf der linken Hand? Perfekt! Dein Pferd ist auf dem Zirkel gerade ausgerichtet. Nun bist du bei der Versammlung angelangt, die natürlich verschiedene Intensitäten annehmen kann. Hier fängst du nun an, mit deinem Pferd über einen höheren Grad der Versammlung zu sprechen. Wenn man diese Skala wirklich verinnerlicht hat, geht dieses Abchecken der Ausbildungsskala-Punkte natürlich so schnell, dass man gerade einmal ein Viertel oder halben Zirkel reitet, um alle diese Punkte durchzugehen. So geradlinig ist das beim Reiten natürlich alles nicht. Und was jetzt kommt, kann durchaus einen Knoten im Hirn verursachen. Aber ich versuche das mal so zu erklären, dass du hoffentlich am Ende daraus etwas für dich mitnehmen kannst. Lass uns wieder gedanklich mit unserem Pferd auf den Zirkel traben. Wir haben festgestellt, dass es im Takt ist und sich losgelassen anfühlt. Bei der Anlehnung spüren wir nun aber plötzlich, dass unser Pferd anfängt, auf dem Zirkel zu driften, wenn wir den Kontakt, also die Anlehnung, auf einer Seite leicht wegnehmen. Das könnte dann ein Indiz dafür sein, dass es noch nicht so wirklich losgelassen ist oder aber die natürliche Schiefe noch zu stark mitmischt und oder die fehlende Balance mit am Werk ist. Schaue hier, ob du deinem Pferd dabei helfen kannst, sich etwas besser auf dem Zirkel gerade zu richten. Dafür solltest du am besten in den Schritt übergehen und eine Übung zur Geraderichtung reiten. Aber halt, bevor du jetzt an deinem Pferd herumdoktorst und das Zirkelreiten beendest und anfängst, gezielte, effektive Übungen zur Geraderichtung zu reiten, hier ein kleiner Tipp. Lasse dein Pferd auf dem Zirkel traben, nimm die Anlehnung auf der Seite leicht weg, wo du das Driften gespürt hast, um zu schauen, ob das immer noch so ist. Nimm die Anlehnung sanft wieder auf und fange an, deine eigene Balance, also deine eigene Körperhaltung und dein Gewicht, im Sattel etwas zu verändern. Probier dich aus. Nimm etwas mehr Gewicht auf deinem äußeren Steigbügel auf oder deinem inneren. Drehe deinen Oberkörper etwas mehr oder etwas weniger ein. Richte dich auf deiner zum Zirkel hin zeigenden Seite etwas mehr auf. Achte also darauf, dass du keinen Knick in der Seite hast. Nimm deinen Oberkörper mehr nach vorne oder etwas mehr nach hinten. Spanne bewusst deine Bauchmuskulatur an oder löse sie etwas. Spiele mit der Anlehnung auf beiden Händen abwechselnd und auch mal zusammen. Atme tief ein und versuch dich innerlich loszulassen. Verstehst du, worauf ich hinaus möchte? Sei mutig, probier dich vorsichtig aus. Sich auf das Pferd zu konzentrieren und es zu gymnastizieren ist super wichtig, ja elementar. Aber es ist auch immer wieder wichtig zu schauen, ob man selbst nicht Teil des Bewegungsproblems des eigenen Pferdes ist. Wenn einer der Punkte der Ausbildungsskala oder irgendeine Übung mal nicht so flutscht und du das Gefühl hast, irgendwie festzustecken, gehe meine erweiterte Orientierungsskala durch. Wie steht es um die Antwortbereitschaft meines Pferdes? Versteht es mich? Reagiert es leicht und prompt auf meine Hilfen, also auf meine Informationen? Sind mein Pferd und ich mental, emotional und physisch losgelassen? Was macht die Balance? Braucht mein Pferd eine andere Energie von mir? Und wie steht es um seine Haltung, also seine Selbsthaltung? Bleibe neugierig und höre deinem Pferd zu. Tu aber nicht alles, was dein Pferd dir sagt. So, nun versuche ich mal all das Gesagte kurz und knackig für dich zusammenzufassen. Die Skala der Ausbildung des Pferdes besteht aus 6 Punkten. Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung, gerade Richtung und Versammlung. Der Takt ist wie ein Frühwarnsignal, das dir Bescheid sagt, wenn etwas nicht rund läuft. Die Losgelassenheit ist ein Werkzeug, um Balance herzustellen, sowie die optimale Lernbereitschaft im Pferd. Die Anlehnung ist eine zusätzliche Kontaktstelle, eine sehr feine Verbindung zu unserem Pferd und auch die Möglichkeit, Dinge zu überprüfen. Der Schwung ist die Aktivierung der Energie des Pferdes von hinten nach vorne, quasi der Energiefluss. Die gerade Richtung ist die Feinjustierung des Pferdekörpers und durch die Versammlung lernt das Pferd sich körperlich, mental, emotional und energetisch selbst zu tragen, ohne gehalten, geschoben oder kontrolliert zu werden. Die Versammlung dient unter anderem der Gesunderhaltung. Wir kommen also erst bei der gerade Richtung und Versammlung wirklich zur aktiven, gymnastischen Gesunderhaltung und Stärkung der Muskulatur, Sehnen und Bänder unseres Pferdes. Hier noch ein Merksatz für die Reihenfolge der Phasen der Ausbildungsskala. Tolles Lieblingspferd auf sanften, geraden Volten. T wie Takt, L wie Losgelassenheit, A wie Anlehnung, S wie Schwung, G wie gerade Richtung, V wie Versammlung. Tolles Lieblingspferd auf sanften, geraden Volten. Nochmal die 6 Punkte der Ausbildungsskala des Pferdes. Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung, gerade Richtung und Versammlung. Meine tiefergehende Orientierungsskala besteht aus 6 Schritten bzw. Orientierungspunkten. Antwortbereitschaft, Map-Losgelassenheit, Balance, Energie, Selbsthaltung und Präzision. Die Skala der Ausbildung, die klassische und meine tiefergehende, sind aus meiner Sicht keine Bewertungsskalen. Sie sind eine Orientierung, ein Denkmodell, ein Werkzeug, um strukturierter und klarer zu werden, für dich und für dein Pferd. Wenn du die Ausbildungsskala für dich und dein Pferd nutzt oder irgendeine andere Methodik oder Systematik, dann frag dich immer wieder selbst, nutze ich diese Systematik gerade als Orientierung oder unbewusst als Bewertung? An welchem Punkt verliere ich in schwierigen Momenten zuerst meine Klarheit? Ich würde mich freuen, wenn du die Skala der Ausbildung ab heute ein bisschen anders betrachtest. Nicht als etwas, das man erfüllen muss, sondern als etwas, das einem hilft, fair, strukturiert und klar zu bleiben. Als ein Werkzeugkasten, welchen du aufklappen kannst und in dem du sicherlich eine Lösungsidee findest für ein reiterliches Problem, das du mit deinem Pferd hast. Denn Klarheit kann eine der größten Hilfen sein, die wir unseren Pferden gegenüber haben. Ein Nachtrag habe ich noch. Die Skala der Ausbildung des Pferdes verweist zwar bei der Losgelassenheit auf den mentalen Zustand des Pferdes, dann allerdings gar nicht mehr. Vergiss bitte nie, dass man sein Pferd auch mental und emotional ausbilden sollte. Mehr dazu erfährst du in der Folge 7, ist dein Pferd im Kindergarten, auf der Grundschule, auf dem Gymnasium oder auf der Uni. Ich werde in nächster Zeit zu jedem Ausbildungspunkt der Skala Reitübung auf Instagram und meiner Internetseite veröffentlichen. Sei also gespannt und erweitere deinen Werkzeugkasten. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mir zuzuhören. Bevor ich dich nun mit deinen Gedanken alleine lasse, schau unbedingt auf diegeheimzutaten.de vorbei. Dort bekommst du konkrete Impulse und praktische, kostenlose Audioguides und tiefere Hintergründe dazu, wie du eine harmonischere, vertrauensvolle Verbindung zu deinem Pferd leben kannst. Auf Instagram unter die-geheim-zutaten teile ich regelmäßig kurze Tipps, Trainingsideen und kleine Aha-Momente, die dir dabei helfen sollen, deine Partnerschaft mit deinem Pferd noch achtsamer und klarer zu gestalten. Eine Bitte habe ich noch an dich. Schick mir dein Feedback. Das wäre mir sehr wichtig. Was bewegt dich gerade? Was interessiert dich am meisten? Was hat dir bei dieser Folge gefallen und was weniger? Dein Feedback hilft mir, besser zu verstehen, wer mir hier zuhört und welche Gedanken, Fragen und Themen dich wirklich begleiten. Und denke immer daran, bleibe bei allem, was du tust, selbst leichtherzig, klar und entspannt, streichle dein Pferd von mir und lächle.